Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute am Reformationssonntag schauen wir über unsere östliche Landesgrenze zu den Protestanten nach Österreich. Nur rund 4% der österreichischen Bevölkerung sind heute noch evangelisch. Das war in den Zeiten der Reformation genau umgekehrt. Die Geschichte der Evangelischen in Österreich war wechselvoll. Sie wurden immer wieder vertrieben, bestraft oder lebten ihren Glauben im Geheimen. Erst nach 1961 sind die Evangelischen eine freie Kirche im freien Staat. Judith Wipfler geht den Spuren der Evangelischen in Österreich nach.
Wer die Protestanten Österreichs kennenlernen will, der begebe sich mit Vorzug auf den Weg des Buches. Das ist ein evangelischer Pilgerwanderweg. Von Salzburg im Norden führt er hinunter bis an die slowenische Grenze, vorbei an evangelischen Kirchlein, Museen und das ist das Besondere, auch an den Geheimplätzen und Bibelverstecken, die bis Ende des 18. Jahrhunderts in evangelischem Gebrauch waren. Pfarrerin Margit Leuthold hat diesen Weg des Buches mitkonzipiert.
Es hat was schon auch Geheimnisvolles, wenn man weiß, das ist ein alter Schmuggelweg oder man befindet sich auf alten Schmuggelwegen, die aber gleichzeitig noch wirtschaftliche Wege sind, ein alter Sohleweg, ein alter Bergbauernweg, der zum Ziel hat, dass man Menschen begegnet, dass man den Menschen, die dort leben, begegnet und dass man auch sich in einer ökologisch sensiblen Weise weiter bewegt. Also insofern, denke ich, entspricht das allen, die gerne wandern und das glaube ich und das weiß ich, dass das die Schweizer sehr, sehr gerne machen.
Von den 29 Tagesetappen hat mir Margit Leuthold die Schlussetappe in Kärnten empfohlen. Dort gibt es nämlich besonders viel Evangelisches zu entdecken. Klagenfurt ist dort das städtische Zentrum, bevor es auf einsame Höhen geht, durch dichte Wälder und zum Naturschutzgebiet Weißensee, fast autofrei.
Der Weg des Buches geht durch 4 Bundesländer und es geht durch wunderschöne Landschaften, nicht immer die touristischen Hochburgen, bis auf das Salzkammergut. Man kann einerseits das Wandern wirklich wieder verknüpfen mit einer kulturhistorischen Suche, auch nach sich selbst. Wir haben auf dem Weg immer wieder Kirchen, die auch Bibelsprüche zum Nachdenken oder für den Tag mitgeben. Die Möglichkeit, dann auch diese spirituelle Dimension auch auf evangelischem Wege mal mitzunehmen und mitzuerleben.
Aus der Predigt des Salzburger Geheimprotestanten und Emigranten Hans Musiker. Oh, wir eine schöne Zeit haben wir gehabt. Mit dem Evangelium und der Heiligen Schrift sind wir schlafen gegangen. Zennerin, der Hirt, hat's auf die Alm genommen. Der Holzknecht im Wald, der Jager auf Birsch. Die Heilige Schrift war unser Geschichtsbuch. Unser Heil und Glück, unser Segen, Freud und Lust.
Für seine Liebe zum Evangelium, zur Bibel zumal, bezahlte nicht nur Hans Mossiger mit dem Verlust seiner Heimat. 1732 musste er Salzburg verlassen und damit auch sein Hab und Gut. Das lese ich in den Begleitbüchern zum Weg des Buches der Evangelischen Kirche in Österreich. Pfarrerin Leuthold hat daran mitgeschrieben.
Vor 500 Jahren war es eine große Gefahr für Leib und Leben, sich dem entweder lutherischen oder zwinglischen Glauben zuzuerkennen. Das hieß nämlich, dass man Hab und Gut verlor, Weib und Kind verlor, dass die Kinder in eine Umerziehungskirchlein kamen und dass man selber das Land verlassen musste.
Margit Leuthold macht mir schnell klar, dass der Weg des Buches auch ein Weg des Widerstandes ist. Hier wurden Bibeln und Gesangbücher geschmuggelt und versteckt, wurden drakonische Strafen in Kauf genommen, um an die verbotenen Bücher zu kommen. Denn Bibel und Luthers Katechismus waren zentral für das Glaubensleben der Geheimprotestanten. Die Bücher ersetzten Pfarrer und Sonntagsschule und drum versteckten die Protestanten ihre Bücher auf fantasievollste Weise. Die Hallstätter etwa schlossen ihre Bibel in ein Fass ein und versenkten es im See. Andere nutzten Höhlen und Felsspalten.
Die einen hatten sie im Brotkasten, die anderen hatten sie unter einer Bodendiele im Stall, unter einer Kuh, die ganz besonders dafür bekannt war, dass sie ausschlägt oder dass sie biss. Die dritten hatten sie im Heustadel, im obersten Gebälk. Die vierten hatten es in einem Baum. Erst irgendwie Jahrhunderte später, als dann der Baum gefällt wurde, hat man dann eine alte Bibel oder ein altes Gesangbuch dann wieder gefunden.
So einen ausgehöhlten Baumstamm mit Bibel darin bekomme ich später auch tatsächlich zu sehen auf dem Weg des Buches. Und zwar in Fresach auf dem Areal des Evangelischen Diözesanmuseums.
Dort finden Sie die größte Sammlung aller heimlich versteckten Bibeln, Gesangbücher, Gebetsbücher, alles das in deutscher Sprache, was die Bauern, was die Menschen in Kärnten brauchten, um ihren Glauben zu leben.
Listen konfiszierter Bücher in Oberösterreich von 1750. Beim Bauern zu Arming. Eine ganze neue lutherische Bibel. Altdorfische neu eingerichtete Liedertafel. Wiederum ein anderes Gesangbuch ohne Titelblatt. Auslegung der Psalmen von Martin Luther. Viel vermehrte geistliche Wasserquelle. Drei Gebetbücher ohne Titelblatt.
Ohne Titelblatt, das war auch so ein Trick der Protestanten. Damit man das evangelische Buch nicht gleich als solches erkannte, entfernten sie die Titelblätter oder wechselten sie mitunter auch einfach gegen harmloseres aus. Die Listen der konfiszierten Bücher zeigen aber, wie erfolgreich die katholischen Inspektoren auf ihrer Bücherjagd waren. Sie kamen bis in die letzten Dörfer Kärntens und Oberösterreichs, durchkämmten Heuböden und Brunnenschächte und wurden immer wieder fündig.
Beim Kochlöffel zu Nölling. Eine Auslegung der Sonn- und feiertäglichen Evangelien ohne Titelblatt. Eine ganz neue lutherische Bibel, gedruckt 1749. Bei dem alten Frichtlin zu Seeling. Dreifaches Kleeblatt. Das ist eine kurz gefasste Historie von der Reformation Luthers und Übergabe der augsburgischen Konfession, kurze Widerlegung der fürnehmsten Irrtümer im Papsttum und deren Scheingründe, 1730.
Diese Bücher, die dort jetzt wieder präsentiert werden oder einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, zeugen davon, wie wichtig gerade diese Bücher waren für den protestantischen Glauben in Österreich.
Und nicht nur wichtig, sondern auch im doppelten Sinn wertvoll.
Einige von diesen Büchern kosteten eine oder zwei Kühe. Wenn man weiß, dass damals ein kleinerer oder mittlerer Bauer vier Kühe hatte und dann reich war, dann weiß man ungefähr, was man dafür aufgegeben hat. Ich weiß nicht, ob heute Menschen bereit wären, irgendwie ihre halbe Eigentumswohnung für eine Bibel zu geben oder ihren Zweitwagen für eine Bibel herzugeben.
Bücher als wertvolle Schmuggelware, die aus Deutschland, der Schweiz und vom Süden her eingeführt wurden. In Hausandachten auf Bauernhöfen kamen sie zum Einsatz. Damit das Singen, Lesen und Vorlesen niemand beobachten konnte, lag der Andachtsraum oft im Inneren der Höfe, von außen nicht einsehbar. Was dort geschah, wissen wir aber aus den Verhörakten.
Der 15-jährige Simon Miller in einem Verhör, in dem er eine geheimprotestantische Bibelandacht schildert. Sie pflegten darinnen zu lesen. Den Sonn- und Feiertag pflegten sie morgens, mittags oder abends einer aus den Büchern vorzulesen, und die anderen Hausleute, groß und klein, jung oder alt, pflegten zuzulosen.
Wenn einfache Bauern, Knechte und Mägde lesen konnten, machte sie das ja eigentlich schon verdächtig bei der katholischen Obrigkeit, erinnert Pfarrerin Leuthold.
In dieser Zeit war es ja nicht üblich, dass man lesen konnte. So ist dann der Protestantismus in Österreich auch eine Lesekultur gewesen. Das hieß, dass man etwas konnte, was andere oder viele andere nicht konnten. Und wenn man lesen konnte, war man gerade dann für die Obrigkeit doch sehr suspekt, weil das hieß, dass man eventuell ein Geheimprotestant war.
Lesen macht verdächtig und aufmüpfig. Über 200 Jahre hielten sich die Protestanten im Geheimen lesend am Leben. Während der Reformation hatte sich die große Mehrheit des Adels der neuen Lehre angeschlossen. Einige von ihnen lebten auch nach der sehr erfolgreichen Gegenreformation ihren Glauben in Privatkapellen auf ihren Schlössern weiter. Aber mehrheitlich waren es einfache Bergbauern und Viehhirten, die hier allen gegenreformatorischen Predigten und Gesetzen zum Trotz evangelisch blieben.
Man kolportiert so auch, dass diese Menschen eigene Meinung vertreten haben und auch sehr halsstarrig und starrköpfig waren. Vielleicht erkennt man das heute noch.
Geradezu verzweifelt wütend machte das so manchen katholischen Ortspfarrer, der mit seinem Umerziehungsunterricht einfach nicht durchdrang. Und als dann schließlich 1781 das Toleranzpatent des Kaisers kam, die Waffen strecken musste.
Pfarrer von St. Oswald, Leopold Pensemann, über die Reaktion der Geheimprotestanten auf das Toleranzpatent Josef II. 1781. Auch wenn ich sie ihres Irrtums überwiese, wollten sie dennoch, wie sie sind, bleiben. Sie nannten die kaiserliche Duldung ihre Gnadenzeit. Kurzum, Unwissenheit, dummdreiste Antworten, Steifsinn, sichtbare Ungeduld über jede vernünftige Vorstellung, Ekel gegen alles, was katholisch heißt, und innige Freude über die Gewissensfreiheit begleitet jede ihrer Erklärungen.
An Orgeln war 1781 allerdings noch lange nicht zu denken. Auch Kirchtürme und Glocken waren den Protestanten noch 100 weitere Jahre verwehrt. Lediglich Toleranzbethäuser durften sie unter bestimmten Auflagen errichten. Sie waren Geduldete und auch das noch nicht flächendeckend. 1837 gab es noch einmal eine letzte Vertreibung von Protestanten aus dem Zillertal. Die Kirchen, die ich auf dem Weg des Buches erwandere, sind drum auch alle recht jung. Das Kirchlein in Fresach war eines der ersten Toleranzbethäuser und man sieht es ihm heute noch an, dass es einst nicht wie eine Kirche aussehen durfte. Fresach ist mein Ziel, weil es in diesem Jahr Ort der Kärntner Landesausstellung ist. Sie steht unter dem Motto 500 Jahre evangelisches Abenteuer. Dafür wurde das Museum neu erbaut, denn es soll auch in Zukunft an Kärntens Protestanten erinnern. Auf dem weitläufigen Areal mit zwei Kirchlein, einem Friedhof und Skulpturengarten empfängt mich Andreas Müderndorfer, der an der Landesausstellung mitgewirkt hat. Evangelisches Abenteuer, das verspricht ja einiges.
Gut, ich meine, das ist eine reine Auslegungssache. Es sollte natürlich, dieses Abenteuer sollte natürlich auf die spannenden Inhalte, die diese evangelische Kirche heute immer noch hat, Bezug nehmen. Da geht es hauptsächlich um die sich immer neu reformierende Kirche. Also nichts bleibt beim Gleichen. Alles wird neu hinterfragt, alles wird neu erarbeitet, alles wird weiterentwickelt.
Und dafür stehen hier auch Jugendliche ein. Auf dem großen Platz vor dem Museum kommen junge Museumsguides in historischen Gewändern auf uns zu. Ihnen werde ich mich jetzt also anvertrauen. Als erstes will ich aber wissen, was das für seltsame Leinengewänder sind, die Timna Rittlisbacher und ihre Kolleginnen hier tragen.
Vor rund 500 Jahren hat man solch ein Gewand getragen, vor allem die Bauern. Und das hat die Klagenfurter Modeschule gemacht, extra für diese Landesausstellung. Also es hat im Prinzip drei Schichten. Es gibt ein Unterkleid, das wurde früher als Sommerkleid, als Unterwäsche, als Nachthemd getragen. Dann noch ein Überkleid, das in Grün, in Rot, Orange und Dunkelgrün noch vorhanden ist. Und dann noch drüber eine Schürze. Es gibt auch noch eine Haube, die man nur trägt, wenn man verheiratet ist.
Das sind Sie nicht?
Nein.
Und dann gibt es noch ein Geldbeutelchen, oder was ist
das? Ja, das ist ein Geldbeutel.
Die Vanessa Krahler ist die Partnerin. Was ist denn so speziell? Warum macht ihr das hier überhaupt?
Wir von diesem Konzept gehört haben, dass eben Jugendliche durch die Ausstellung führen, so immer zu zweit. Und das Konzept ist ja was ganz Besonderes. Das hat unser Interesse geweckt und wir wollten da unbedingt mitmachen und dann Teil dieser Ausstellung werden.
Seid ihr auch evangelisch?
Ja, aber wir haben auch katholische Guides, wir haben ganz andersgläubige Guides, weil es ist ja auch geschichtlicher Hintergrund.
Und wie abenteuerlich ist das heute noch, evangelisch zu sein in Kärnten?
Ich würde sagen, das ist was ganz Normales, für mich zumindest.
Es ist schon normal, aber es ist halt eine Minderheit irgendwie. weil in der Schule zum Beispiel sind der Großteil katholisch und nur meistens ein oder zwei in der Klasse sind evangelisch.
Wir sind jetzt bei 10% in Kärnten. Das ist für Österreich ein relativ hoher Anteil an Evangelischen bei der Gesamtbevölkerung. In Österreich ist es ungefähr 4% in Gesamtösterreich.
Es gibt ja noch die evangelische Minderheit in der evangelischen Minderheit, nämlich die eigentlich Reformierten im engeren Sinne, also helvetisches Bekenntnis. Gibt es die hier auch oder seid ihr alle AB, Augsburger Bekenntnis?
Wir sind großteils Augsburger Bekenntnis, aber es gibt einen Guide, der auch nach helvetischem Bekenntnis evangelisch ist. Österreich ist großteils Augsburger Bekenntnis.
Jetzt heißt es ja evangelisches Diözesanmuseum.
Wie es zu diesem Diözesanmuseum kam, ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Oskar Sakrauski war ein evangelischer Bischof, der hier in Fresach lebte und wirkte. Irgendwann einmal kamen Bauern und Nachbarn aus der Gegend zu ihm und brachten ihm Bibeln. Bibeln aus der Zeit des Geheimprotestantismus, die irgendwo in den Häusern gefunden wurden. Das wurde immer mehr und immer mehr. Und der Oskar Sakrauski hat sich dann irgendwann mal Gedanken gemacht, ich will diesen ganzen Kulturschatz einem breiteren Publikum zugänglich machen. So entstand dieses Diözesanmuseum.
Das Ergebnis sehen wir jetzt. Jetzt kommen wir rein. Nachdem wir die Vorgeschichte kennen, können wir reingehen. Die beiden jungen Damen kommen mit. Das sind ja unsere Guides. Das Museum empfängt gleich eine Schlüsselszene der Reformation, der Ablasshandel. Mich interessiert hier freilich besonders die Kärntner evangelische Geschichte und so steuere ich mit meiner Begleitung auf einen alten Stadtplan von Klagenfurt zu. Klagenfurt als Renaissance-Stadt heißt es da und Protestantenhochburg. Vanessa Krahler, warum war das denn eine Protestantenhochburg Klagenfurt?
Ja, man muss dazu sagen, dass die Habsburger in Österreich sehr auf die Stände angewiesen waren, denn sie hatten das Geld und sie nahmen die Steuern ein. Und als Klagenfurt dann einmal abgebrannt ist, hatten die Habsburger kein Geld, es wieder aufzubauen, die Stände aber schon. Und so überließen die Habsburger Klagenfurt den Ständen und ließen ihnen freie Hand zum Wiederaufbau. Und nachdem damals ja 90% der Adeligen evangelisch war, haben sie es eben evangelisch aufgebaut. Und darum wurde Klagenfurt zu einer Art evangelischer Musterstadt. Und das sieht man hier auf diesem ältesten Stadtplan von Klagenfurt aus dem Jahr 1605, wie zum Beispiel das Landhaus als repräsentatives Zentrum oder den Klagenfurter Dom eben, der jetzt ja katholisch ist, der ist ursprünglich als evangelische Dreifaltigkeitskirche erbaut worden und erst im Zuge der Gegenreformation katholisch geworden. Dann haben wir auch noch die Burg, in der damals das Collegium Sapientiae et Pietatis untergebracht war, die hohe Schule, also so eine Art Universität.
Ich habe gelesen, da haben 400 Leute studiert. Das muss ja ein riesen Einzugsgebiet gewesen sein. Und Bildung war den Protestanten wichtig. Was ist denn dann passiert damit, warum das heute nicht mehr evangelisch ist?
Im Zuge der Gegenreformation, das wird meine Partnerin, die Timna, noch erklären, da wurde Klagenfurt zur katholischen Stadt, mehr oder weniger.
Also mit dem Augsburger Religionsfrieden war die Zeit der Protestanten eigentlich vorbei. Das war 1555. Und zu dieser Zeit hat Ferdinand II. Regiert und er war streng katholisch erzogen worden. Deswegen hat er dann die Brennerkommission mit dem Oberhauptbischof Martin Brenner durch Kärnten geschickt und dieser hat einige Kirchen zerstört und auch die Dreifaltigkeitskirche hat er dann umgewandelt zum katholischen Dom. Und in den größeren Städten hat er dann Gottesdienste abgehalten, die 3 bis 6 Stunden dauerten, um die Protestanten im Prinzip zu bekehren, damit sie wieder katholisch werden.
3 bis 4 Stunden Gehirnwäsche so.
Ja.
Auch, dass dann die Jesuiten geschickt wurden, der Canisius zum Beispiel, um die Leute wieder rumzudrehen quasi. Könnt ihr da noch ein paar Beispiele oder Geschichten zu erzählen, wie das so war?
Also hier in der Nähe gibt es eine Kirche, die Hundskirche. Dort sind eben Zeichnungen oben und dort ist eben ein Hund abgebildet und das soll eben den Canisius abbilden. Der hat eben die Protestanten ziemlich stark verfolgt. Es ist auch noch eine Schlange abgebildet mit einer Krone, soll den Kaiser wieder zeigen. Und dieser hat sich eigentlich immer davor gedrückt und hat nichts gemacht. Es ist eine Schnecke auch abgebildet, soll zeigen, wie langsam sich die Kirche entwickelt hat.
Also die römisch-katholische Kirche?
Nein, die evangelische.
Also, dass die quasi nicht vorankam, weil der Hund ständig...
So. Ja, genau.
Also eine Karikatur, kann man sagen.
Diese Hundskirche ist ja im Grunde keine Kirche, sondern es ist nur ein Felsen im Wald. Und Erzählungen bzw. der Legende nach haben sich dort die Geheimprotestanten getroffen, um ihre Gottesdienste abzuhalten, eben in dieser Abgeschiedenheit im Wald, um nur nicht gesehen oder gefunden zu werden. Weil wenn man dahinter gekommen ist, dass jemand protestantisch war in der Zeit der Gegenreformation, da gab es ganz, ganz drakonische Strafen. Also nur um kein Risiko einzugehen, haben sich die wirklich dort versteckt. So ist die Geschichte.
Was ist denn einem Protestanten passiert oder einer evangelischen Frau, wenn sie entdeckt wurde mit einer Bibel zum Beispiel? Was konnte denn dazu stoßen?
In der Zeit, in der Maria Theresia regiert hat, hat die Migration stattgefunden. Das heißt, sie hat den Teil ihrer protestantischen Bevölkerung einfach an den Rand ihres Reiches nach Siebenbürgen bringen lassen. Damit bekam sie immer noch Steuern, aber die protestantische Bevölkerung war ihr sozusagen aus den Augen. Die Umstände dort waren aber nicht besonders gut. Sie konnten gerade noch so die Steuern abbezahlen, wenn überhaupt.
Es sind auch viele umgekommen, habe ich gelesen. Also das war, darf man dazu Deportation sagen, zu dieser Migration?
Also das Wort Transmigration, das war ja eigentlich, wenn man es heute sagt, ein Schönsprech für eine ganz furchtbare Sache. Man hat ja da teilweise Familien zerrissen, Vater und Mutter wurden deportiert, die Kinder mussten zurückbleiben, wurden rekatholisiert. Viele von diesen Eltern haben natürlich diesen Verlust dieser Kinder nie verwunden. Die haben sich teilweise das Leben genommen, sind auf der Reise nach Siebenbürgen ums Leben gekommen. Also das waren ganz, ganz schwierige Zeiten und ganz, ganz, wie soll ich sagen, psychische Belastungen, die irrsinnig viele Leben gefordert haben.
Ich habe noch eine Geschichte von einem Mann namens Johann Lagler, der hier bei uns in Kärnten in Nickelsdorf gewohnt hat. Und auch er wurde nach Siebenbürgen gebracht. Dort hat es ihm natürlich den Umständen entsprechend nicht gefallen und er wollte wieder zurück. Und er hat so seine Sachen gepackt und ist mit seiner Frau und seiner Schwägerin zu Fuß wieder zurückgegangen. Das beträgt eine Strecke von 1100 Kilometer. Er war 35 Tage unterwegs und als er wieder zu Hause war, ist er wieder von Franz Einetter eingefangen und zurückgebracht worden. Das war nämlich ein sehr hartnäckiger Protestantenverfolger.
Für heute, jetzt gibt es diese Ausstellung, die auch an dieses Schicksal erinnert. War ja lange Zeit sicherlich nicht so. Wie ist denn Österreich und auch die römisch-katholische Kirche in Österreich mit dieser Schuldgeschichte auch umgegangen? Also wenn man jetzt in einem sehr katholischen Gebiet Österreichs fragt, wissen Sie was über die Protestanten Österreich? Wissen die was oder?
Wenig, ganz wenig, würde ich jetzt sagen. Also es gibt einige Teile in Kärnten, die sind sehr stark katholisch geprägt, wie zum Beispiel das Lavanttal. Das ist ganz im Osten Richtung Steiermark. Da hat sich der Protestantismus nie festigen können. In diesen Gebieten gibt es kaum irgendjemanden, der sich mit der protestantischen Kirche auseinandersetzt. Wenn man jetzt auch österreichweit schaut, Salzburg ist ein katholisch geprägtes Bundesland. Und da hat es eine große Vertreibung gegeben, die ein Viertel der Bevölkerung betroffen hat, 20.000 Personen. Und wenn man jemanden fragt, das weiß kaum jemand. Es gibt ein großes Museum in Salzburg, das eine kleine Ausstellung dazu bringt, aber das weiß kaum jemand. Das wird eigentlich nicht besprochen.
Ich habe auch nur von einem Bischof, also römisch-katholischen Bischof, gelesen, dass er sich quasi mal öffentlich entschuldigt hat. Gab es noch andere öffentliche Aktionen der römisch-katholischen Kirche?
Na, also das gibt's eigentlich, also richtige Entschuldigungen gibt's eigentlich nicht. Es gibt einige Bischöfe, die irgendwie sich eingesetzt haben für die Protestanten, zum Beispiel auch hier in Kärnten. Eine stark geprägte katholische Familie, die Familie Lodron, die zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass ein Toleranzbethaus in Gmünd erbaut werden konnte, obwohl sie katholisch waren. Aber eine richtige Entschuldigung gibt es eigentlich nicht. Das hätte es auch erst geben können ab dem Jahr 1961, weil erst seit diesem Zeitpunkt ist die evangelische Kirche in Österreich eigentlich erst offiziell anerkannt. Das war ein langer Weg, weil der Anfang kam im Jahr 1861 mit dem Protestantenpatent von Kaiser Franz Josef I., dass es eigentlich eine gesetzliche Gleichstellung der römisch-katholischen und der protestantischen Kirche in Österreich war, mit dem großen Problem, dass dieses Gesetz 1:1 von der Monarchie in die Republik Österreich mitgetragen wurde. Und somit ist es zu keiner Trennung von Kirche und Staat gekommen.
Und erst mit dem Jahr, also 1961, mit dem Protestantengesetz, ist die protestantische Kirche in Österreich erst eine freie Kirche im freien Staat geworden. Man muss sich auch vorstellen, bis zum Jahr 1961 hat die österreichische Bundesregierung ein Vetorecht in der Superintendenten- und in der Bischofswahl gehabt. Also, und sie haben es auch dreimal angewendet.
Heißt auch keine Kirchensteuer eintreiben, das ging alles nicht?
Nein, das ging alles nicht. Es gab auch keinen Religionsunterricht in den Schulen. Es gab eine große Problematik in der Gesetzgebung der Heiraten. Wenn katholische und protestantische Partner heiraten wollten, gab es da große Restriktionen. Das hat lange gedauert, man muss sich vorstellen. Und deshalb ist ja auch die Landesausstellung im Jahr 2011, weil es eben zwei große Jubiläen sind. 150 Jahre Protestantenpatent und 50 Jahre Protestantengesetz.
Und dann ist das schon ganz, ganz außergewöhnlich, dass der Staat so viel investiert hat hier in diese Ausstellung und auch in die Werbung dazu.
Ja, ich glaube, hier geht es mehr um die Belebung des ländlichen Raumes. Natürlich hat man das Thema evangelische und Protestantismus in den Vordergrund gehoben, aber eben aus der gesellschaftlichen Bedeutung, aus der wirtschaftspolitischen Bedeutung heraus hat man diese Ausstellung unter dem Thema gemacht, weil das natürlich für diese Gegend, besonders für Fresach, als Toleranzgemeinde etwas ganz Spezielles ist. Ich persönlich kann zum Beispiel zur Situation der Evangelischen in Kärnten sagen, ich bin selbst evangelisch AB. In der Schule, wir waren meistens 5 Evangelische in einer Klasse von circa 35. Das hieß, die Evangelischen müssen immer die Klasse für den Religionsunterricht verlassen, weil sie die Minderheit sind. Wir mussten immer in irgendwelche kleineren Räume gehen. Das war dieses Minderheitsgefühl, das wir nie so empfunden hatten. Mir wird das erst heute bewusst, wenn ich mir die historischen Zusammenhänge anschaue. Wir haben uns zurückgenommen.
Wir haben uns zurückgenommen, sagt Andreas Möderndorfer, der die Kärntner Landesausstellung mitkonzipiert hat. Zum ersten Mal hat der österreichische Staat hier die Evangelischen zum großen Thema gemacht. Das Spezielle der heutigen Grenzregion Kärnten kommt hier auch zum Ausdruck, denn bei den benachbarten Slowenen spielte sich ganz Ähnliches ab. In Slowenien leben heute nur noch rund 20.000 Protestanten, davon sind rund 2.000 reformiert, also helvetischen Bekenntnisses. Die evangelische Kirche in Österreich. Sie, so will mir nach meinen Reisen und Gesprächen scheinen, sie knapst immer noch etwas an ihrer Verfolgungsgeschichte herum, sucht ihren Stolz auch in so prominenten österreichischen Protestanten wie Robert Musil, Ingeborg Bachmann oder ja auch Udo Jürgens. Etwas zu kurz kommen in der Selbstbetrachtung die Jahre vor und während des Nationalsozialismus. Damals jubelten nämlich die meisten Protestanten über den Anschluss ans Deutsche Reich. Sie erhofften sich davon mehr Freiheit. Am Schluss blieben Enttäuschung und Scham. 1945 bedeutete drum auch einen Neuanfang für Österreichs Protestanten, die sich heute durch soziales Engagement und Skandalfreiheit auszeichnen. Ist es da heute überhaupt noch abenteuerlich, evangelisch zu sein in Österreich? Pfarrerin Margit Leuthold.
Ich denke, heute ist es ein Abenteuer, sich in die Gesellschaft hineinzubewegen als Evangelische und auch gesellschaftliche oder gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. So wie Wilhelm Dantine es gesagt hat, das protestantische Abenteuer heißt, dass Kirche sich nicht einschließt, sondern sich öffnet der Welt und der Gesellschaft. Also auch immer zu sagen, und ich bin evangelisch und evangelisch bin ich auch, das deutlich zu machen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.